D-Radio Wissen. Hörsaal.
Texttröpfchen bekommt ihr heute von uns, wenn ihr krank seid. Hans-Jürgen Bartsch füllt sie euch gleich in Fläschchen ab. Einzunehmen wahlweise am Tag oder zur Nacht.
Die folgenden Texttropfen sind zum oralen Gebrauch bestimmt.
Ala, Alaba, Alabast, Alabasterschal.
Wer sie laut liest und anschließend schluckt, wird früher oder später kuriert.
Hatschi Ala, Alaba Hatschi Schal, Ala Hatschi Basterschal.
So gibt es Gedichte gegen Gefühlsanämie, wenn der Lebensüberdruss regiert.
Retza Elash Hefsla Bala, Ishta Retza.
Noch immer ist Lyrik rezeptfrei.
Ishta Elash, Ishta Hefla, Ishta Habala.
Man wird zur Lyrikmassage gehen, zur Poesierückenschule oder ganz einfach ein Buch in die Hand nehmen.
Texttröpfchen, hergestellt von Poeten und Medizinern. Felicitas Leitner und ihr Mann haben ihr Haus in Bayern, wie sie gleich berichten wird, in großen Teilen mit Heiltexten ausgestattet. Rezeptfrei empfehlen sie Kranken wie Todkranken jeweils passende Texte zum besseren Umgang mit ihren Leiden. Leitner ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Lehrbeauftragte an der Technischen Universität München. Schon auf ihrer Webseite wird man mit einem großen Dichterwort empfangen, natürlich von Johann Wolfgang. Was nützte mir der ganzen Erde Geld? Kein kranker Mensch genießt die Welt. Ohne Lyrik geht's gar nicht mehr in ihrem Leben und in dem ihrer Patienten. Können Texte wirklich heilen? Naja, offensichtlich zumindest dazu beitragen. Felicitas Leitner schildert nun solche Fälle. Gesprochen hat sie in Mannheim im Technoseum am 6. Mai 2015 in der Reihe Herzblut, Geschichte und Zukunft der Medizintechnik. Wir blenden uns gleich zu Beginn ganz leise in die Dichtkunst ein. Dr. Felicitas Leitner rezitiert zu Beginn geschriebene Texte ihres Mannes.
Unten gewölbt steht alles auf Beipack, Beischlaf, Tablette, Nebenwirkung, Herz, Kreislauf, runter, rund, oben, unten gewölbt, morgens rosa, überzogen, geschmiert, gleitet nach Geschmack, Magen, bitter, dagegen, dreimal eine täglich. Die soeben verabreichten Verspillen aus der Herstellung meines Mannes habe ich Ihnen verschrieben, damit Sie die Verbindung zwischen Medizin und Lyrik gleich zu Beginn sinnbildlich erfahren können, als Eindruck vom Ausdruck. Zwischen Krankheit und Gedichten existieren deutliche Parallelen. Beide verlangen eine intensive Zuwendung, eine nach Hintergründen fragende Analyse und beide betreffen uns höchst persönlich. Mein Mann und ich haben unter dem Dach unseres Hauses in Wessling in Oberbayern Lyrik und Medizin vereint. Die Räume der Praxis und des Anton G. Leitner Verlags, in dem auch die buchstarke Jahresschrift Das Gedicht erscheint, liegen unmittelbar nebeneinander. Ich möchte meine Ausführungen jetzt in vier kurze Teile gliedern. Zuerst spreche ich darüber, wie sich Krankheiten in Verse fassen lassen und erläutere Ihnen das anhand von praktischen Beispielen. Dann unternehme ich einen Streifzug durch die Medizingeschichte und informiere Sie darüber, wie Lyrik in der Behandlung von Patienten eingesetzt wurde bzw. heute noch eingesetzt wird. Im dritten Teil beschäftige ich mich mit rezeptfreien Gedichten, also mit der Frage, ob Lyrik physische oder psychische Wirkungen entfalten kann. Und abschließend erläutere ich die Verwendung von Gedichten in meiner hausärztlichen Praxis. Am Tempel des Apoll in Delphi war einst folgender Spruch zu lesen: Notis eauton, erkenne dich selbst. Selbsterkenntnis erfordert tägliche Übung, weil sie Grundlage für jedes sinnvolle Denken ist. Jene Aufforderung ergänzte Horaz in den Epistulae durch seinen Appell Saupere Aude. Dies greift der deutsche Philosoph Immanuel Kant wieder auf: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Dieser dreifache Imperativ der analytischen Selbsterkenntnis ist Voraussetzung sowohl für eine nachhaltige Lektüre von Gedichten als auch für die ganzheitliche Betrachtung von Erkrankungen. Was sagt mir mein Körper mit den ausgesandten Beschwerden? Was sagen mir die Verse eines Gedichtes? Wie erreichen sie mich?
Auf Krankheiten kann man oft nur begrenzt Einfluss nehmen, sehr wohl aber auf die Art und Weise, wie man mit ihnen umgeht. Viele Schwerkranke empfinden das Verstummen der Menschen in ihrem persönlichen Umfeld wie eine zweite Krankheit. Gedichte bergen das Potenzial, Emotion und Verstand zusammenzuführen. Deshalb sind sie aus Autorensicht in besonderer Weise geeignet, Leiden zu verbalisieren, Sachverhalte auszudrücken, für die man im Alltag oft keine Worte findet. Das Verfassen von Gedichten kann den Kranken und ihren Angehörigen helfen, den Leidenszustand lyrisch zu dokumentieren und das Schweigen zu überwinden. Auch die Lektüre von berühmten dichtenden Leidensgenossen kann helfen, eine Auseinandersetzung mit der Krankheit in Gang zu bringen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Hans Eichhorn. Nirosta-Stahl, bläulich wirkendes Tageslicht, die grünen Tücher und der grüne Haarschutz. Mit Schmerzen wachst du auf, das Blutdruckmessgerät pumpt sich in regelmäßigen Abständen von selbst auf. Du liegst geborgen in der Fürsorge, wirst auf deinem Krankenhausbett liegend durch die Gänge geschoben und schaust gelassen in die wartenden, dich flüchtig anstierenden Gesichter. Hier findet eine Kliniksituation und mit ihr der Zustand des betroffenen Patienten Eingang ins Gedicht. Im lyrischen Zentrum steht der Moment des Erwachens nach einer Operation. Mit schnörkellosem, fast schon nüchternem Vokabular wird aus der Perspektive des Patienten auf dem Krankenbett einfühlsam nachempfunden, was er sieht, wie er sich fühlt. Bläuliches, kaltes Licht, grüne Tücher und den grünen Haarschutz des medizinischen Personals nimmt er als erstes wahr. Als nächstes die sofort mit dem Erwachen auftretenden Schmerzen. Darauf folgt ein Gefühl des Gutversorgtseins, das beim frisch Operierten sogar zu einer gewissen Gelassenheit führt, mit der er all jenen Gesichtern begegnen kann, deren peinlich berührte Blicke ihn als Kranken flüchtig streifen. Dieses Gedicht wird höchstwahrscheinlich auch seine Leserinnen und Leser dazu anregen, darüber nachzudenken, welcher Anlass seiner Niederschrift vorausgegangen ist. Angesichts der eindringlichen, präzisen Schilderung des Geschehens kann eine konkrete, gravierende Krankheitserfahrung des Lyrikers vorausgesetzt werden. Denn dessen lyrische Bestandsaufnahme einer Kliniksituation reicht bis in farbliche Details wie grüne Tücher oder grünen Haarschutz hinein. Der Zustand des Krankseins wird hier in Verse gebannt. Dem Dichter bietet sich damit eine klar strukturierte Form des Umgangs mit seiner Krankheit. Er kann darauf sprachlich reagieren. Und auch der Leser findet in der gebundenen Form eine Ebene der Verständigung mit dem Thema Krankheit. Eine andere lyrische Darstellungsweise als jene der nüchternen Bestandsaufnahme ist die Satire, wie das folgende Beispiel zeigt. Gesundheit von Axel Kutsch. Neben mir nieste der Sterbenskranke. Ich sagte Gesundheit. Er sagte Danke. Der schwarzhumorige Vierzeiler von Axel Kutsch folgt dem einfachen Reimschema ABAB. Kutsch bricht ein Tabu, indem er über eine lebensgefährliche Erkrankung scherzt. Die durchaus vorstellbare Situationskomik kann womöglich Leute zum Lachen bringen, denen eigentlich gar nicht danach zumute ist. Eigentlich ist es ja fast schon zynisch, einem todgeweihten Menschen Gesundheit zu wünschen. Doch der Lyriker lässt ihn mit Danke antworten und zeigt damit, dass der eigentliche Fauxpas die Verbannung der Themen Krankheit und Tod aus dem Alltag ist. Da ist es wieder das Erkenne dich selbst. Selbsterkenntnis als erste Voraussetzung für die realistische Einschätzung der eigenen Situation wird hier zu einem besonders mutigen Lache über dich selbst. Denn das lyrische Ich reagiert, konfrontiert mit dem Thema Krankheit und Tod, außerordentlich gesund. Es verfällt in den Automatismus des Gesundheitswunsches als Reaktion auf ein Niesen und konterkariert damit die Vermeidung der offenen Auseinandersetzung mit dem Tabuthema Tod. Dieser satirische Vierzeiler wirkt zudem befreiend im Sinne der alten Überlieferung, Lachen sei die beste Medizin. Ich werde Ihnen nun im zweiten Teil über den Einsatz von Lyrik in der ärztlichen Behandlung berichten und beginne mit einem Zitat. Nach dem Tode meiner Mutter und dem kurz danach plötzlichen Tod meines geliebten Mannes fiel ich in unergründliche Tiefen. Ich erkrankte schwer, verbrachte einige Monate in Kliniken und musste mich zwei schweren Operationen unterziehen. Mich an meine Gedichtesammlung in einem Karton erinnernd, befasste ich mich an langen Winterabenden bis tief in die Nacht mit wundervollen Texten. Jahrzehntelang hatte ich keine Muße dafür. Nun wurden sie mir Helfer, Therapeuten und ließen mich heilende Kraft erfahren. Nach dem Erscheinen meines Buches »Die Venus streikt, gesund durch die Kraft der Poesie« in dem Münsteraner Daedalus Verlag erreichten mich zahlreiche Briefe mit ähnlichem Inhalt wie der oben zitierte. Als Helmut H. Koch und Nicola Kästner von der Dokumentationsstelle Randgruppenkultur und Literatur der Universität Münster 1998 in einer bundesweiten Ausschreibung baten, über Erfahrungen mit dem Medium Literatur im Zusammenhang mit Lebenskrisen und Krankheit zu berichten, wurden ihnen 23.000 Manuskriptseiten eingesandt. Wie lässt sich diese überwältigende literarische Resonanz erklären und wie ist die postulierte heilende Wirkung von Lyrik vorstellbar? Warum können sie besonders in der heutigen Zeit hilfreich sein? Die medizinische Wissenschaft war noch nie so erfolgreich wie in unserem Jahrhundert und im letzten. Die Ursachen der großen Volkskrankheiten sind bekannt. Zahlreiche Präventionsprogramme existieren. Die verschiedenen Therapieoptionen werden auf ihre Wirksamkeit hin genauestens überprüft und in sogenannten evidenzbasierten Leitlinien gewichtet. Dennoch ist die Kritik am Medizinapparat nicht kleiner geworden und die Zahl der Heilpraktiker in unserem Lande steigt. Unsere Patienten erleben eine Medizin, die sie mit Präventions-, Diagnostik- und Therapieangeboten überschüttet, aber ihnen kaum noch Raum bietet für das Erlernen eines Umgangs mit der Krankheit, geschweige denn für deren Deutung. Nach der Ursache für einen Lungenkrebs gefragt, antworten wir Ärzte beispielsweise, dieser komme durch das Rauchen. Natürlich ist das statistisch gesehen korrekt. Es behandelt aber nicht die implizite Frage des Patienten, welchen Stellenwert diese Krankheit in seiner Biografie einnimmt. Warum war ihm das Rauchen so wichtig, dass er es trotz Kenntnis der damit verbundenen Gefahren nicht einstellen konnte? Was bedeutet es für ihn, dass ihn die Krankheit gerade jetzt in dieser Lebensphase trifft? Wie soll sein weiteres Leben aussehen? Und sollte er an der Krankheit sterben, welchen Wert hat sein Leben dann gehabt? In britischen Krankenhäusern des 19. Jahrhunderts befanden sich große Bibliotheken. Man leistete sich sogar einen eigenen Bibliothekar. Und nicht selten begleitete dieser den Arzt auf seiner Visite, um dann den besuchten Patienten eine für sie heilsame Lektüre zu empfehlen. Heute delegieren wir die Sinnfrage an Psychotherapeuten und Pfarrer. Wir verweisen als Ärzte das Ansinnen, unsere Patienten bei der Suche nach einer Deutung ihrer Erkrankung zu unterstützen, als nicht ärztliche Aufgabe von uns. Damit, finde ich, weigern wir uns letztlich, unsere Patienten als Person wahrzunehmen. Moderne Schulungsprogramme für Patienten zum Erlernen des Umgangs mit einer chronischen Erkrankung, wie zum Beispiel Diabetes, setzen auf das Lernen am Beispiel. Die Gruppenteilnehmer sollen nicht belehrt werden, sondern am Beispiel anderer Betroffener möglichst gute Strategien für ihren Alltag mit der Krankheit herausfinden. Auch das Lesen ermöglicht ein Lernen am Beispiel. Indem ich mich damit auseinandersetze, wie der Autor mit seiner Erkrankung umgegangen ist, kann auch ich eine gute Herangehensweise an meine Krankheit finden. So schreibt Blake Morrison im Saturday Guardian vom 5. Januar 2008, The idea that literature can make us emotionally and physically stronger goes back to Plato. But now, book groups are proving that Shakespeare can be as beneficial as self-help guides. Die unbestrittenen Möglichkeiten der modernen Medizin verführen dazu, Gesundheit und die Vermeidung des Todes als realistische Lebensoptionen anzusehen. Krankheit erscheint in einem solchen Kontext nicht als mögliches Schicksal, sondern als Folge von Fehlverhalten, entweder durch den Patienten selbst oder seitens des Medizinbetriebs. So nimmt die Zahl der sogenannten Kunstfehlerprozesse gegen Ärzte kontinuierlich zu, obwohl die Behandlungsmöglichkeiten, aber auch die Kontrollen des ärztlichen Verhaltens ein ungeahntes Ausmaß angenommen haben. So steht für Patienten, die mit einer Krankheit konfrontiert sind, häufig die Frage nach der Ursache im Sinne von Schuld ganz im Vordergrund. Wen kann man dafür verantwortlich machen? Und die Suche nach der allerbesten Therapie wird auch dann noch nicht aufgegeben, wenn das nahe Ende offensichtlich ist. Bei diesem Wettlauf um die bestmögliche Behandlung bleibt die Frage nach dem Sinn, nach der Bedeutung der Erkrankung häufig auf der Strecke. Nach meiner Beobachtung gelingt es vielen Menschen nicht, eine Krankheit in ihr Leben zu integrieren, ihr einen Platz zu geben und sie damit anzunehmen. In dieser Situation erhält das Lesen von Lyrik einen besonderen Stellenwert. Zunächst scheint das Gedicht ein Gebilde außerhalb meiner Person zu sein, etwas, mit dem ich nichts zu tun habe. Beim Lesen kann es aber sein, dass ich ein Gefühl entdecke, das ich wiedererkenne. Eine Situation, die mir vertraut ist. Und nach folge ich dem Dichter auf dem Weg, den er in seinen Versen einschlägt. Die Deutung des Gedichts mag dabei sogar offen bleiben, aber gerade das halte ich für eine große Stärke der lyrischen Gattung. Ich persönlich lasse mich gerne von einem Gedicht mitnehmen, das sich nicht auf eine einzige Deutung festlegt, sondern verschiedene Interpretationen zulässt. So kann ich es durch viele Jahre hindurch immer wieder lesen und dabei immer wieder neue Möglichkeiten der Selbstvergewisserung finden. In dem Band Poesie und Therapie von Hilarion Petzold und Ilse Ort wird die therapeutische Wirkung von Gedichten wie folgt beschrieben. Die Welt des Dichters, seine Aussage, führt auf diese Weise oftmals zu einer Deutung, nur dass sie nicht vom Therapeuten angeboten wird, sondern vom Patienten selbst entdeckt wird, wenn er sich vom Text angesprochen fühlt. So wie der Dichter oftmals für sich in einem Gedicht, das spontaner Ausdruck einer Situation bzw. einer Stimmung ist, einen Sinn sieht oder eine Botschaft findet, so vermag der Patient in ähnlicher Weise aus den angebotenen Texten Aussagen zu entnehmen, die ihn betreffen. Und weiter heißt es in einem Zitat von Morrison: Die Effektivität der Poesietherapie gründet in der Kraft, die die Literatur schlechthin besitzt, nämlich dem Individuum in seiner Suche, sich selbst zu verstehen und emotional zu befreien, zu helfen. Ich selbst bin durch meinen Mann auf Gedichte gestoßen. Zunächst hatte ich beim Lesen moderner Gedichte Schwierigkeiten, die wohl viele Menschen haben. Wie bei einer Mathematikaufgabe suchte ich nach einer Auflösung, nach einem eindeutigen Sinn. Zu sehr klangen mir die Worte meiner Deutschlehrer im Ohr. Was will uns der Dichter mit diesen Worten sagen? Mein Mann machte mir Mut, meiner Fantasie mehr Freiraum zu lassen, mit Assoziationen zu spielen und so zu meiner eigenen Interpretation zu finden. Durch ihn entdeckte ich, wie viel Freude und Sinn Gedichte schenken können. Eines Tages begann ich, meinen Patienten Gedichte zum Lesen zu geben oder zu empfehlen. Ein Beispiel hierfür habe ich in meinem oben genannten Buch beschrieben, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. Das ist von Günther Kunert, der inzwischen über 90 Jahre alt ist. Günther Kunert, Nächtlings. Die Venus streikt. Sie geht nun nicht mehr auf. Verlassener Mond, der einsam droben steht, Staub und Gestein, von Blicken bloß bewohnt. Die Venus streikt. Die Pforte ist geschlossen. Davor der immer gleiche Tor, dem fehlt der Schlüssel und die Schlüsselworte und außerdem ein ihm geneigtes Ohr. So bleibt der Traum. Als würde wer ihm einen Film der Wunscherfüllung zeigen. Dann schläft die Seelenhülle erdenschwer bis morgen früh. Der Rest ist Schweigen. Herr Z. ist 26 Jahre alt und seit langem arbeitslos. Nach seiner Ausbildung zum Verkäufer konnte er Konflikte am Arbeitsplatz nicht bewältigen und wurde krank. Ein Versuch, zu Hause auszuziehen und in einer eigenen Wohnung zu leben, scheiterte, weil es zu Schwierigkeiten mit Nachbarn kam. So lebt Herr Z. wieder bei seinen Eltern, bei denen er sich nicht wohlfühlt, hat chronische Schmerzen sowie immer wieder Suizidgedanken. Sein Alltag besteht aus Besuchen bei Ärzten, Psychotherapeuten, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Beratern von Arbeitsämtern und Reha-Einrichtungen sowie dem Aufenthalt in einer Tagesstätte für psychisch Kranke. Er möchte unabhängig sein, fühlt sich aber ständig hilfsbedürftig. Noch nie hatte er eine längere Beziehung zu einer Frau, obwohl er sich eine eigene Beziehung wünscht. Eines Tages verliebt sich Herr Z. in eine Angestellte der Tagesstätte. Wochenlang beherrscht ihn der Gedanke an eine gemeinsame Zukunft. In dieser Zeit sind seine Schmerzen wie weggeblasen. Herr Z. erhofft sich insgeheim die Lösung all seiner Probleme von dieser Liebe, aber nach ersten scheuen Kontakten zieht sich die junge Frau zurück. Als Herr Z. feststellt, dass seine Träume nicht in Erfüllung gehen, reagiert er zunächst mit einem Wechselbad aus Trauer, Selbstmitleid und Aggression. Aber schon nach wenigen Tagen wirkt er gefasst und erklärt mir, es mache ihm nichts mehr aus. Dafür stellen sich seine Schmerzen wieder ein. Er klagt über unerträgliche Bauch- und Kopfschmerzen, die ganz anders und viel schlimmer seien als je zuvor. In dieser Situation gebe ich Herrn Z. das Gedicht von Günter Kunert in die Hand. Er beginnt sofort, es aufmerksam zu lesen, und nach wenigen Augenblicken füllen sich seine Augen mit Tränen. Seine vermeintliche Souveränität bricht in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Genau das ist es, schluchzt er. Was ist passiert? Zunächst hat das Gedicht ihn weggeführt von seiner eigenen Person in eine nächtliche Szenerie. In der ersten Strophe tritt ein Mond auf, der einsam auf Staub und Gestein blickt, weil Venus, die als Planet, aber auch als Angebetete gesehen werden kann, streikt, also den Kontakt verweigert. Herr Z. kann sich diese Situation gut vorstellen. Auch er selbst fühlt sich einsam und zurückgewiesen von der angebeteten Frau. Unverhofft ist er ein Teil des Gedichts geworden und sieht sich in dessen Landschaft versetzt. Das Bild von der verschlossenen Tür in der zweiten Strophe löst bei ihm besondere Betroffenheit aus. In der Figur des Ausgesperrten, dem jede Annäherung verweigert wird und der hoffnungslos auf die erlösenden Schlüsselworte wartet, erkennt er sich selbst. Die Unmöglichkeit, die Türe zum anderen Menschen hin zu öffnen, beschreibt das Kernproblem seines Lebens, unter dem er nach der erfolglosen Beziehung zu der jungen Frau besonders leidet. Das Gedicht endet mit einer messerscharfen Erkenntnis. Der Liebende sieht ein, dass seine große Liebe, hier die Venus, ein Traum bleibt. Die ersehnte Beziehung liegt nicht im Bereich einer realen Wunscherfüllung. Trennungen von geliebten Menschen beinhalten auch immer schon die Auseinandersetzung mit dem endgültigen Abschied, dem Tod. Sie zählen zu den leidvollsten Erfahrungen im Leben. Bei derartigen Erlebnissen neigen wir dazu, den überwältigenden Schmerz zu verbannen und uns vorzumachen, alles sei in Ordnung. Dadurch wird aber ein Dazulernen verhindert und neues Leid in neuen Beziehungen vorprogrammiert. Häufig kommt unser Körper uns in einer solchen Situation zu Hilfe, indem er versucht, mit verschiedenen Krankheitssymptomen darauf aufmerksam zu machen, dass etwas nicht im Lot ist. Herrn Z. gelingt es, mit Hilfe dieses Gedichts einen Zugang zu seinen verdrängten Gefühlen zu finden. Der körperliche Schmerz ist nicht länger als Katalysator notwendig, denn er lernt, seine Enttäuschung zu verbalisieren. Damit wird der Weg zum Anerkennen des Schmerzens und zum Akzeptieren seiner Situation leichter. Herr Z. leidet auch danach noch oft unter Schmerzen. Aber er sucht die Ursache nur noch selten in organischen Krankheiten. Wenn ich ihn frage, woher der Schmerz kommt, findet er den Grund fast immer schnell selber. Aktuelle Konflikte, die er nicht zutreffend lösen konnte. Ich möchte den nächsten Teil meines Vortrags mit einer Rezitation beginnen, einem Gedicht aus der Feder des Darmstädter Psychologen und Slam-Poeten Dr. Alexander Deppert alias Alex Drepitsch. Fiebersches Drüsenpfeifen. Dem Winter ging fast schon die Puste aus, jedoch Herr Pfeiffer, was tat er, was trieb er? Er musste ins städtische Krankenhaus und zwar mit pfeiferschem Drüsenfieber. Das Fieber wurde von Tag zu Tag schlimmer. Aus dem letzten Loch pfiff Herr Pfeiffer schon. Da betrat eine Krankenschwester sein Zimmer. Die war Greta Garbos Reinkarnation. Nun traf Herrn Pfeiffer mit Wucht Amors Pfeil. Sie brauchte ihn nur mit dem Blick zu streifen. Davon bekam Pfeiffer das Gegenteil. Man nennt es auch fiebersches Drüsenpfeifen. Es ging ihm nun besser mit einem Schlag, deshalb hat man ihn auch als geheilt entlassen. Nur die Drüsen pfeifen ihm seit diesem Tag und er sitzt zu Hause und kann es nicht fassen. Dieses Gedicht provoziert ein Lachen. Das liegt am Sprachspiel mit dem Namen der Krankheit, an der satirischen Umkehrung eines feststehenden Begriffs. Es liegt aber auch und vermutlich noch viel stärker am Reim. Alex Drepitsch hat das bewährte Reimschema ABAB verwendet, um den wunderlichen Verlauf einer Erkrankung am pfeiferschen Drüsenfieber poetisch zu beschreiben. Der Reim verbannt die Gefahr der Krankheit in den Bereich des Lustigen und signalisiert, hier darf gelacht werden, es lässt sich ein Reim auf das Schlimme, die Krankheit machen. Längst ist festgestellt worden, dass es bestimmte Hirnareale gibt, die auf den Reim reagieren. Der Versfuß, die Wiederholung, der Rhythmus, all diese Stilmittel regen bestimmte Bereiche im menschlichen Gehirn an und sorgen für Reaktionen. Der inzwischen verstorbene Lyriker Peter Rühmkorff nannte dies die menschlichen Anklangsnerven. Und die moderne Hirnforschung bestätigt, was Rühmkorff unter Verwendung seiner ureigenen poetischen Terminologie benennt. Vor einigen Jahren ist bei Knaus ein Buch mit dem Titel Lesen erschienen, das sich mit dem Phänomen der Aneignung und Umsetzung von Schrift beschäftigt. Der Naturwissenschaftler Stanislas Dehaene stellt darin, gut recherchiert und unterhaltsam geschrieben, die medizinischen Vorgänge beim Lesen dar. Auch das Hören von Gedichten kann körperliche Reaktionen auslösen. Ein Experiment von Professor Winfried Menninghaus an der Freien Universität Berlin legt dieses nahe. Menninghaus hat Probanden in Magnetresonanztomographen Lyrik vorgelesen und dann die Wirkung pulsierender Wörterreihen im Hirn beobachtet. Lyrik wirkt am Gehirn und zwar positiv anregend. Ob sich daraus der Schluss ziehen lässt, dass Lyrik als ergänzende therapeutische Maßnahme im Krankheitsfall herangezogen werden kann, vermag ich Ihnen nicht abschließend zu beantworten. Der Schweizer Dichter Rudolf Bussmann ist aber überzeugt davon. Rudolf Bussmann, Texttropfen. Die folgenden Texttropfen sind zum oralen Gebrauch bestimmt. Wer sie laut liest und anschließend schluckt, wird früher oder später kuriert. Die Essenzen wurden in einem wissenschaftlich getesteten Verfahren sorgfältig gemischt und verschüttelt. Sie helfen in mindestens 3 von 100 Fällen. Voraussetzung ist die disziplinierte tägliche Anwendung vor dem Einschlafen. Bei Versprechern ist von vorne zu beginnen. Fallen die Augen zu, bevor der Text zu Ende gesprochen ist, verdoppelt sich der Heileffekt. Alabasterschale, Hatschi, Halsweh. Ala, Alaba, Alabast, Alabasterschal. Hatschi, Ala, Alaba, Hatschi, Schal, Ala, Hatschi, Basterschal. Ala, Schal, Hatschi, Ala, Schal, Schal, Hatschi, Hals, Ala, Hals, weh, Hatschi, Ala, Hatschi, Baster, Bast, er, Schal, Hals, er, Schale, Ala. Reza, Elasch, Hefsla, Bala, Ishta, Reza. Ishta, Elasch, Ishta, Hefla, Ishta, Habala. We ala Halswe, chi hat Bala, ha Hals Schal. Chi hat we, chi hat Schal, chi hat Bast, chi hat er, chi hat ala. Bußmanns Gedicht spielt auf die Tradition der Heilverse an. Von Generation zu Generation weitergegeben, spricht jede Mutter das heile, heile Segen über dem aufgeschürften Knie ihres Kindes, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass sie mit den Hebungen und Senkungen des Reimschemas bestimmte Areale im Hirn ihres Kindes dazu anregt, Stoffe mit heilender Wirkung an die verletzte Stelle zu schicken. Der große Schriftsteller und Lyriker Erich Kästner hat um die Wirkung von Heilversen gewusst, als er seine lyrische Hausapotheke schrieb. Formulierung ist heilsam, lautete Kästners Credo. Seiner lyrischen Hausapotheke fügte er einen Beipackzettel in Form eines Registers an, das Verweise auf die heilsame Verwendung der versammelten Gedichte enthält. So gibt es Gedichte gegen Gefühlsanämie oder jene, die den Gemütszustand aufhellen, wenn der Lebensüberdruss regiert. In einem prominenten Fall hat Erich Kästners lyrische Hausapotheke sogar beim Überleben geholfen. Im Warschauer Ghetto hat eine gewisse Theophila im Jahr 1941 ihrem Freund Marcel zu dessen 21. Geburtstag circa die Hälfte der insgesamt 119 Gedichte abgeschrieben und handillustriert. Für das später berühmt gewordene Ehepaar Reich-Ranitzky wurde in Kästners Gedicht zu einer Art Überlebensbuch, das bis zu ihrem Tod einen Ehrenplatz in ihrem Bücherregal einnahm. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass für viele Lyriker das eigene Leiden ein genuiner Schreibanlass ist. Das Dichten in der existenziellen Betroffenheit dient als Ventil, um den Druck, der sich durch die Erkrankung aufbaut, abzumildern. Zeitgenössische Dichterinnen und Dichter wie Erika Burkhardt, Robert Gernhardt und Thomas Kling haben bis zu ihrem Tod gegen Depressionen, Herz- und Krebserkrankung angeschrieben. Schreiben als Therapie hat zwar oft den Beigeschmack, keine ernstzunehmende Literatur zu sein. Tatsächlich ist das Bedürfnis nach Selbsttherapie häufig, auch bei Hobbyautoren, das Fundament eines Gedichtes. In vielen Hölderlin-Gedichten schimmert diese Basis durch und auch Paul Celans Todesfuge mit ihren gebetsartigen rhythmischen Wiederholungen: Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Noch immer ist Lyrik rezeptfrei, aber wer weiß, in dem Moment, wo sich die Wirkung von Jambus und Trocheus, von Anapher und Alliteration auf den Gesundheitszustand eines Menschen empirisch nachweisen lässt, werden Bayer, Hexal und Co. hellhörig werden. Und dann entstehen vielleicht ganz neue Therapiezentren. Man wird zur Lyrikmassage gehen, zur Poesierückenschule oder ganz einfach ein Buch in die Hand nehmen. Denn das dürfte immer rezeptfrei bleiben. Zum Abschluss möchte ich Ihnen nun noch ein Beispiel für den Einsatz von Gedichten im Umgang mit Krankheit vorstellen. Das Gedicht ist von Friedrich Rückert. Oft denke ich, sie sind nur ausgegangen. Bald werden sie wieder nach Haus gelangen. Der Tag ist schön, oh, sei nicht bang, sie machen nur einen weiteren Gang. Jawohl, sie sind nur ausgegangen und werden jetzt nach Haus gelangen. Oh, sei nicht bang, der Tag ist schön, sie machen den Gang zu jenen Höhen. Sie sind uns nur vorausgegangen und werden nicht hier nach Haus verlangen. Wir holen sie ein auf jenen Höhen im Sonnenschein. Der Tag ist schön. Eine der schlimmsten Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben machen kann, ist der Verlust eines Kindes. Friedrich Rückert verlor am 31. Dezember 1833 seine dreijährige Tochter Luise, zwei Wochen später, am 16. Januar 1834, seinen fünfjährigen Sohn Ernst. Beide starben an Scharlach. Luise war am zweiten Weihnachtstag, Ernst am Neujahrstag krank geworden. Seine beiden älteren Kinder August und Leo, die ebenfalls schwer an Scharlach erkrankten, wurden wieder gesund. Friedrich Rückerts Frau Luise schrieb für ihre beiden überlebenden Kinder ihre Erinnerung an die Wochen der Krankheit auf. Friedrich Rückert schrieb bis zum Frühsommer 1834 einen ganzen Zyklus von Kindertotenliedern, die nach seinem eigenen Tod veröffentlicht wurden. Das vorhin gelesene Gedicht zählt für mich zu den schönsten lyrischen Texten, die ich kenne. Der lange Weg von der Trauer eines verwaisten Vaters bis hin zu einer Situation des Friedens mit sich selbst wird hier in einer einzigartigen Verknüpfung von Inhalt und Form vorgeführt. In der ersten Strophe schildert das lyrische Ich die typische Erfahrung eines Menschen, der einen geliebten Angehörigen verloren hat. Oft denke ich, sie sind nur ausgegangen. Diese Erfahrung haben mir viele Menschen berichtet. Sie sitzen abends vor dem Fernseher und denken, der Ehemann sei im Keller in der Werkstatt, bis ihnen plötzlich wieder einfällt, dass er ja tot ist. Sie sind auf dem Heimweg und freuen sich schon darauf, der Frau von einem schönen Tageserlebnis berichten zu können, und dann wird ihnen plötzlich klar, dass sie ja nicht mehr lebt. Nach diesem Gedanken wird der Blick des Lesers auf eine friedliche Landschaft gelenkt, in der kein Unglück vorstellbar ist. Der Tag ist schön, o sei nicht bang, sie machen nur einen weiteren Gang. Dies scheint der charakteristische Inhalt eines beruhigenden Gesprächs, das ein Elternpaar führt. Einer beruhigt den anderen, es werde schon nichts passiert sein, die Kinder werden nur einen anderen Weg genommen haben. Die zweite Strophe hat auf den ersten Blick den gleichen Inhalt wie die erste, allerdings haben winzige Veränderungen in der Wortwahl stattgefunden. Hieß es in der ersten Strophe, sie würden wieder nach Hause gelangen, so verwendet Rückert hier das Wort jetzt. Er sagt, sie würden jetzt nach Hause kommen. Diese veränderte Formulierung eröffnet die Möglichkeit, dass das angestrebte Ziel, das Haus, nicht identisch mit dem Ausgangsort, dem Elternhaus ist. Könnte es sein, dass hier auf ein anderes Zuhause angespielt wird, das gar nicht mehr in dieser Welt liegt? Die beiden letzten Zeilen der zweiten Strophe bauen diese Vermutung weiter aus. O sei nicht bang, der Tag ist schön, sie machen den Gang zu jenen Höhen. Hier wird zum ersten Mal ein konkretes Ziel des Weges benannt, das nicht identisch mit dem Ausgangsort ist. Die Höhen weisen als Metapher schon auf eine Erhebung aus dem irdischen Alltag hin. In der dritten Strophe finden wir ebenfalls nur geringe Veränderungen des Wortmaterials. Doch diese winzigen Verschiebungen haben den ursprünglichen Sinn der ersten Strophe vollkommen verwandelt. Statt ausgegangen verwendet Rückert jetzt die Formulierung vorausgegangen. Der Sinn des Satzes ist hierdurch ein völlig anderer geworden. Die Kinder haben bei ihrem Gang ein Ziel. Sie sind bewusst weggegangen, und zwar auf einem Weg, auf dem ihnen die Eltern folgen werden. Ging man zuerst selbstverständlich davon aus, dass das Elternhaus das Ziel des Kinderspaziergangs ist, stellt Rückert nun fest, dass sie nicht hier nach Haus verlangen. Auch wenn diese Erkenntnis sehr schmerzlich sein muss, gesteht der Sprecher den Kindern zu, sich nach einem anderen Ziel gesehen zu haben. Einem Ziel, zu dem ihnen die Eltern nachfolgen werden. Wir holen sie ein auf jenen Höhen im Sonnenschein. Der Tag ist schön. Nicht die Kinder werden also zu den Eltern kommen, wie ursprünglich angenommen, sondern die Eltern werden den Kindern auf ihrem Weg in den Tod nachgehen. Der Tod wird hier nicht als Nacht oder schreckliches und trauriges Ende vorgestellt, sondern mit einem freundlichen Bild eines Berges im Sonnenschein. Der letzte Halbsatz, der Tag ist schön, geht weit über eine bloße Akzeptanz des Todes hinaus. Dieser Vater hat den Tod seiner Kinder nicht nur angenommen, er hat an diesem Sterben nichts mehr auszusetzen. Er weiß, dass die Kinder gut aufgehoben sind. Er hadert nicht mehr mit seinem Schicksal. Die Tage sind schön, auch der Ausblick auf ein Einholen der Verstorbenen im eigenen Tod. So schlägt dieses Gedicht einen Bogen vom ersten Vermissen der Kinder, das noch Hoffnung auf ihre Rückkehr enthält, bis hin zu einem neuen Glück, das von der Gewissheit lebt, dass es den Verstorbenen gut geht. Nach meiner Erfahrung gelingt es nur ganz wenigen verwaisten Eltern, ihr Schicksal auf eine solche Weise anzunehmen. Zu schwer ist es, den Verlust von Kindern zu ertragen. Umso höher aber ist die Entwicklung einzuschätzen, die Friedrich Hückert durchlaufen hat. Sicher hat ihm dabei die Poesie, aber auch sein Glaube geholfen. Und es ist ihm gelungen, diese eigene Entwicklung in 3-4 Zeilern in einem Spiel mit wenigen Worten genial auszudrücken.
Felicitas Leitner informierte über ihre Erfahrungen, wenn sie Patienten für deren Heilungsprozesse Texte verabreicht hat. Wer von euch mag, kann sich gerne noch zum Abschluss unserer Sendung weiter mit der Dichtkunst beschäftigen. Zwei Ausschnitte aus Gedichten des slowenischen Lyrikers und Essayisten Aleš Steger haben wir noch für euch. Steger geht in einigen Werken noch über die Krankheit hinaus, bis zum Tod also. Seine Gedichte sollen auch das absolute Grauen, zum Beispiel die Massaker in Bosnien, verarbeiten helfen. Meine Kollegin Katrin Heiser hat mit ihm darüber gesprochen, wie solche Werke entstehen.
Die Veröffentlichungen des Slowenen Aleš Steger tragen Titel wie Buch der Körper, Buch der Dinge oder Archiv der toten Seelen. Der Lyriker und Essayist ist interessiert an dem, was unter der Oberfläche liegt. Sie bedenken, Herr Steger, die Fußmatte, den Haartrockner oder die Papierklammer, den Zahnstocher, das Ei. Also alle möglichen alltäglichen Gegenstände mit Gedichten. Sie brauchen offensichtlich keine großen Gefühle, um zu einem Gedicht angeregt zu sein. Was erregt denn Ihr Interesse?
Es geht eigentlich darum, eine andere Sicht oder noch mehr Hörweise zu entwickeln. Wir Menschen, wir betrachten uns ja eigentlich als fast Götter. Wir sind die Meister. Die Dinge gehören uns und gehorchen uns. Damit schalten wir aber eigentlich einen feinen Sinn des Zuhörens für die Umwelt aus. Wenn man den Spieß umdreht und versucht, sich eigentlich auf die Sachen, die einen umgeben, auf die Lebewesen auch natürlich, die Pflanzen, einzugehen und ihrer Sprache zuzuhören, dann entwickelt sich eine ganz andere Sichtweise und das kann auch Gedichte oder andere Texte generieren.
Ich glaube, wir wollen mal ein Gedicht von Ihnen hören. Ich habe Ihnen zwei zum Vorschlag gemacht. Wollen wir mit Schippe beginnen?
Die Arbeiter sind fort. Deine beste Freundin blieb allein inmitten des zur Hälfte ausgestochenen Rasens stehen. Als wollte sie dort, ohne zu verschnaufen, weitermachen. Sie hat schon so viel in der Welt gegraben, als sehe sie nicht, dass die Erde nicht unter der Erde aufhört und das tiefer Graben immer schwieriger wird für jene kleine Schippe, die sie ist. Wird sie Erkenntnis schürfen? Schmetterlingsknochen, Speichelmünzen, Sprache der Taubstummen? Oder ist ihr Eifer nur Selbstzweck? Damit sie sich ablenkt an stillen Abenden, wie jemand, der durchs Fenster ins immer dichtere Dunkel starrt, das zurückstarrt ins immer dichtere Dunkel in ihm?
Schippe von Aleš Steger aus seinem Buch »Der Dinge«. Ist das entnommen, ein Gedicht? Wir sehen einen Gegenstand und denken vielleicht gar nicht näher drüber nach. Ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich wollen wir bestimmte Sachen auch nicht erkennen. Das Gedicht endet eben mit dieser Dunkelheit in einem selbst.
Was einem übrig bleibt, ist eigentlich ein halbblindes Vertrauen, dass etwas geschieht, dass Prozesse in einem geschehen und dass das eigentlich dann am Ende auch zur Artikulation kommt. Deshalb ist es auch immer mit einem Überraschungsmoment verbunden, wo und wie man auf Texte stößt, wo und wie man eigentlich von jetzt entweder einem Gegenstand oder einem Moment angesprochen wird und was daraus alles entstehen könnte.
Und dann ist man plötzlich mitten aus der Banalität des Alltäglichen herausgerissen, das hatten Sie sowieso angedeutet. Bei einem Gedicht bin ich so mitten reingekommen aus dieser Banalität in das Grauen eines Massengrabes, bei dem Gedicht Minze.
Minze. Minzfiktion, Minzmethan, Minzabolismus. Dort aber wächst Minzeduft aus den Knochen, aus dem Daumen der Nachbarin, aus dem Schienbein des Unbekannten. Dass kein Tier so etwas kann, muss man nicht betonen. Minze Taxa, Minzmethadon, Minzerphysik, denn was bleibt übrig, wenn nur noch die Pflanzen versuchen, die Rippe des Musikers und den Schädel des Bürgermeisters zu heilen? Dass kein Laxativ so etwas kann, muss man nicht erwähnen. Und weniger noch, wer sich erinnert, kann nicht vergessen die unendlichen Felder der Minze, Ackerwege, Gleichgültigkeit. Minze Mann, Minznacht, Minze Nichts. Dass kein Wörterbuch so etwas kann, ist nicht erwähnenswert.
Was hat Sie dazu geführt, dieses Grauen des Massengrabes mit dem Minzduft zu verbinden?
Dafür gab es einen konkreten Anlass. Ich war mit dabei bei Ausgrabungen von Massengraben in Bosnien. Und es ist mir aufgefallen, dann dort, wo drunter Massengräber waren, wuchs sehr oft Minze. Ganze Felder von Minze, die einen berauschenden Duft hatten. Und ich empfand das natürlich als fast schon grotesk, als eine morbide Gegenüberstellung von etwas, das heilend ist, eben von dieser heilenden Pflanze und dem, was sich darunter befindet.
Aleš Steger, slowenischer Lyriker, erzählte davon, wie er sich die Welt und einzelne Gegenstände anschaut und dann darüber schreibt. Zuvor hatte uns die Medizinerin Felicitas Leitner über Poesie als Therapie berichtet. Ein Vortrag, den sie am Technoseum in Mannheim gehalten hat.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.